meine lieben Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Heute ist Freitag und kein theologischer Freitag. Nein, ich möchte Ihnen jetzt und Ihnen wahrscheinlich noch zweimal Freitagen etwas von meiner Familie erzählen, damit aber auch etwas von mir. Wir haben das Gedenkjahr 1914, Aufbruch des Ersten Weltkrieges 2014. Jetzt bin ich einer der ganz wenigen Menschen, die sozusagen sehr, sehr knapp dran sind. Dann einfach ein Grund, mein Vater war Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkriegs und ich werde ihn dann einfach schon erzählen. Und der hat mir immer irrsinnig viel Geschichten erzählt. Es gab nämlich eine Kindheit, da gab es noch keinen Fernseher. Also bei uns ist der erste Fernseher gekommen, wie ich 6 Jahre alt war. Und davor musste man mit dem Buben natürlich auch irgendwie die Zeit vertreiben. Zum Beispiel beim Einheizen des großen Kachelofens, wo man in die Flammen gestarrt hat. Und der Vater hat erzählt und erzählt und erzählt. Und ich bin von diesen ganzen Geschichten unglaublich knapp dran. Und möchte da ein bisschen hineinnehmen, auch aus dem Grunde, weil ich mich aufgemacht habe nach Wien. Das war dann die Geschichte, wo das Auto mir aufgebrochen worden ist. Ist eh alles wieder in Ordnung. Und ich war nämlich im Kriegsarchiv sowie im Haushofstaatsarchiv. Das ist heutzutage eins. Aber es wird trotzdem noch klassisch österreichisch getrennt. Und in der Tat musst du auch mehrere Anforderungsscheine für jedes dieser Archive ausfüllen. Ganz tolle Menschen dort nebenbei bemerkt. Also wenn Sie einmal irgendwas über Ihre Familie wissen wollen, einfach im Staatsarchiv anrufen, das ist die Kurzform. Das sind ganz liebe Leute, die Ihnen da weiterhelfen und dann kriegen Sie eine Lesekarte und dann muss man noch einmal anfordern, genau was man will und sind ganz tolle Leute dort, die Ihnen wirklich, wirklich weiterhelfen. Und witzigerweise habe ich dort gleich einen Evangelischen getroffen. Ein Historiker, der dort angestellt ist, ein Franke, okay? Und die haben also alle irrsinnig geholfen und da erzähle ich Ihnen jetzt so ein bisschen. Also, mein Vater ist geboren am 7.7.1896 als Sohn des Leopold Spiegel, seines Zeichens Kavallerie-Unteroffizier der KK-Armee. Sein Vater ist verstorben, als er 4 Jahre alt war. Da gab es ein großes, wunderbares Manöver in Galizien und da gab es nur leider ein Problem dabei. Man hat damals ja eine Stäbe gehabt, Generalität gehabt, die irgendwie noch im Geist der napoleonischen Kriege gelebt haben. Und die haben zwar eine riesige, gigantische Anzahl an Soldaten bewegt, das konnte man, hatte ja auch schon natürlich die Eisenbahn, logischerweise im Jahr 1900. Man hat nur eines noch nicht beherrscht, man hat einfach nicht die Versorgung der Truppe beherrscht. Man hat also riesige Truppenteile irgendwo hingeschickt und die haben dann ein bisschen was gekriegt oder sollten sie dann dort vor Ort was kaufen, also völlig irrwitzige Verhältnisse. Und worauf man vergessen hatte, das war schlicht und ergreifend die Wasserversorgung. Mein Großvater muss so einen wahnsinnigen Durst gehabt haben, dass er aus irgendeiner Lacke getrunken hat und daraufhin Bauchtyphus bekommen hat und innerhalb kürzester Zeit verstorben ist. Diese Geschichte ist auf der einen Seite sehr, sehr traurig gewesen für meinen Vater, der sein Leben lang irgendwie versucht hat, verzweifelt sich an seinen Vater zu erinnern und dann knapp vor seinem Tod witzigerweise felsenfest davon überzeugt war, dass sein Vater neben dem Bett steht und ihn anlächelt und streichelt und abholt. Erzähle ich auch mal, ist eigentlich eine sehr, sehr intime Geschichte und das war jener Bereich, wo er keine Schmerzen mehr hatte, wo er keine Angst mehr hatte, wo er dann wirklich ganz große Freude drauf hatte, vor allen Dingen zu seinem Vater zu kommen. Nun, wir haben diesen 4-jährigen Karl Leopold Maria Spiegel. Karl war damals absolut ein Inname. Leopold der Vater, Maria die Taufpatin. Das war damals so, wenn Sie diese alten Namen hören mit mehreren Vornamen, dann ist es immer ganz klar, der gegebene Name, der Name des Vaters oder beim Mädchen der Mutter und Taufpate. Deswegen gibt es auch bei den großen Familien so extrem viele Vornamen aus dem einfachen Grund, das sind alles die Taufpaten. Ich hatte mal eine Taufe mit 6 Taufpaten aus einem ehemals adeligen Geschlecht und dann ergibt sich also so eine endlose Kette von Vornamen. Das ist der Sinn und Zweck und ist also nicht eine Mode gewesen, sondern es ist jeder Taufpate immer im Namen des Kindes verewigt worden. Um auch das Kind daran zu erinnern, wer sein Taufpate ist. Es ist keine blöde Idee, nebenbei bemerkt. Gut, der ist jetzt 4 Jahre alt. Und er hat eine junge Mutter. Das war eine junge Frau. Und jetzt passiert etwas sehr, sehr Spannendes. Die kriegt zwar eine Witwenrente, allerdings war der Mann ja auch noch jung. Der war ja noch nicht hochgestiegen und kann das Kind einfach unmöglich durchbringen. Es geht nicht. Sie hat dann später irgendwann einmal in einer Trafik gearbeitet und dort und dort und dort. Und jetzt kommt der kleine Karl Spiegel von einem Verwandten zum anderen. Nun, meine Familie muss extrem reich teilweise gewesen sein. Mein Vater ist dann im K&K-Kriegshafen Pola, heutiges Pula in Kroatien, große Teile aufgewachsen. Dort hatte Onkel oder Großonkel oder was weiß ich, was das immer war, die Marineschneiderei war ein unfassbar reicher Mann, hat der Stadt Pula zum Beispiel das Stadttheater geschenkt und er ist dort als der arme Verwandte aufgewachsen. Hat perfekt Italienisch gesprochen, weil dieses Pula ist ein Naturhafen mit einer Insel drinnen, wo man dann also die großen Werften für die Schlachtschiffe gebaut hat und die Trockendocks und so weiter und so fort. Und dort waren aber keine Leute zunächst einmal. Man hat also aus Italien über die Adria herüber Arbeitskräfte geholt. Deswegen ist es auch heute noch so, dass es in ganz Kroatien plötzlich italienische Sprachinseln gibt. Das sind die Arbeiter, die man zu Zwecken meistens als Werftarbeiter, Hafenarbeiter über die Adria herübergeholt hat. Ist dort aufgewachsen. Nehme ganz witzig, circa 10 Jahre vor seinem Tod hat er plötzlich sich ans Italienisch erinnert. Er hat dann angefangen, italienische Bücher zu lesen plötzlich, hat plötzlich teilweise auch Italienisch geredet, also das wusste er dann, dass er jetzt Italienisch redet, und hat was total Witziges gemacht, wir haben ja unmittelbar neben dem Schlosspark von Schönbrunn gewohnt, ist er hinüber, ist jeden Tag ja im Schlosspark spazieren gegangen, und wenn er bemerkt hat, dort ist eine italienische Reisegruppe, hat er mit denen zu plaudern begonnen und sozusagen als freischaffender Fremdenführer die Leute durch den Schlosspark geführt und Dinge erklärt, um sein Italienisch zu üben. Seine Kindheitssprache war nicht Deutsch, sondern Italienisch. Gerade noch oft gesagt, also dass er auch gestraft worden ist und geschlagen worden ist, wenn er Italienisch geredet hat, weil Italienisch war eine schändliche Sprache in der Monarchie. Deutsch war es, Deutsch. Witzigerweise hat er ja ein vollkommen akzentfreies Deutsch gesprochen, weil es fast sozusagen seine Zweitsprache ist. Und zweitens hat man bei Offizieren unglaublich darauf geachtet, dass sie akzentfrei sprechen, aus dem ganz einfachen Grund, damit die Herkunft nicht hörbar ist. Ein Offizier musste später mal, er ist ja dann Offizier geworden, sozusagen nur dem Kaiser gehören. Nicht Wiener sein oder Tiroler sein oder wo soll immer sein, sondern völlig akzentfrei sprechen. Man sollte niemals hören, wo der eigentlich herkommt. Nun, er ist dort aufgewachsen. Was ich nicht weiß, ist, wo er in die Volksschule gegangen ist. Daran kann ich mich nicht erinnern. Und taucht dann plötzlich in etwas ganz Speziellen auf. Und zwar in Hirtenberg. Hirtenberg. Sagt ihm vielleicht was, Hirtenberger Munitionsfabrik gab sehr lange, gibt es glaube ich heutzutage noch immer, gehört aber irgendeiner anderen Firma. Und das ist jetzt etwas ganz, ganz Spezielles. Hirtenberg ist eine Erziehungsanstalt für verwaiste Offizierssöhne. Wie mein Vater dort jemals hineingekommen ist, ist vollkommen unklar, weil er war kein Offizierssohn. Es gibt aber, so denke ich, die Möglichkeit, dass es einfach ein solcher Skandal war, dass es sozusagen schuldhaft des Heeres war, dass sein Vater verstorben ist, dass man den Buben da auch irgendwie hineingenommen hat. Und geht da in Hirtenberg in diese sogenannte Unterrealschule, hieß es damals, also heutzutage das Unterstufe eines Realgymnasiums, für österreichische Verhältnisse klar, was das ist, mit militärischer Ausrichtung. Und erzählt dort schon immer wieder also alle möglichen Geschichten und erzählt dann eine Sache, dass es halt auch so furchtbar war, weil er war einfach der Ärmste. Seine Mutter war so arm, dass sie ihn über die Sommerferien aus diesem Internat nicht abholen konnte. Er war in einem Sommer das einzige Kind dort und die pensionierten Offiziere oder kriegsbeschädigten Offiziere, die dort als Lehrer eingesetzt waren, haben sich halt irgendwie um den Burm gekümmert und haben halt irgendwie versucht. Und er hat mir noch immer erzählt, er hat ein ärarisches Taschengeld aus der Börse des Kaisers bekommen von 4 Gulden im Monat. Ja, weiß noch, dass er erzählt hat, geschlafen haben sie alle, also auch die Adelssöhne im riesigen Schlafsaal drinnen, auf Strohsäcken nebenbei bemerkt, nicht auf Matratzen, sondern einfach auf Strohsäcken und er hatte es gut für diese Zeit. Es gab zum Beispiel medizinische Versorgung, es gab einen Zahnarzt dort, wo alle einfach durchuntersucht worden sind und irgendwelche Plomben bekommen haben und so weiter und so fort. Es gab natürlich einen dort, einen Militärarzt, das war eine Riesengeschichte. Und damit hat er zu den wenigen Menschen gehört, die einfach medizinisch versorgt worden sind, denn alle anderen, meine Lieben, das dürfen wir nie vergessen, mussten ja zahlen. Nun, er ist 14 geworden, hat die 4. Klasse hinter sich gebracht und war körperlich tauglich zur Übernahme in die Kadettenanstalt. Also nach der 4. Klasse, also nach der Unterstufe, gewechselt nach Marburg. Heutiges Maribor, dort war die Kadettenanstalt, eine sehr bekannte, uralte Kadettenanstalt, keine vornehme, bitte, muss man sagen, sondern eine durchschnittliche und dort wird's jetzt spannend. Weil dort finde ich im Kriegsarchiv zum ersten Mal eine Aufzeichnung von dem Karl Leopold Maria Spiegel und zwar schlicht und ergreifend seinen Schülerbogen. Dieser Schülerbogen ist also sehr, sehr spannend. Er ist leider nicht so gut zu lesen. Es gibt leider noch etwas Zweites, das ist sein Grundbuch. Das Grundbuch konnte ich kaum entziffern, aus dem einfachen Grund, das Papier war so schlecht, dass die Tinte aufgegangen ist. Ich kann zwar kohärent lesen, aber das geht dermaßen auf, da müsste man wirklich schon pausenlos sich damit beschäftigen, um das zu lesen. Hier habe ich also Seiten um Seiten für mich nicht mehr lesbare Dinge, bis auf eine Besonderheit, die kommt nachher. Nein, jetzt gehen wir mal zu seinem Schülerbogen. Der liegt witzigerweise bei den Personalakten drinnen und ist auch wieder eine Besonderheit, die werde ich Ihnen aber erst das nächste Mal erzählen. Und schaue da hinein und sehe seine ganzen Schulzeugnisse. Jetzt muss ich Ihnen ganz ehrlich gestehen, ich war wirklich, wirklich unglaublich erleichtert, als ich von seinem Klassenvorstand zu seiner Matura die einfache Beurteilung dieses Schülers gelesen habe, diese lautete nämlich begabt, aber minder fleißig. Ich war so erleichtert, das kannst du gar nicht vorstellen, so als Sohn, wenn du plötzlich weißt, ja, dein Vater war auch nicht so großartig, wie du immer als Kind geglaubt hast, begabt, aber minder fleißig. Also das hat mir schon gefallen, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Dann habe ich mir seine Noten angeschaut und war dann auch, aber köstlich amüsiert. Erstes Fach natürlich immer Religion. Ist klar, nicht? Ja, Religion. Er hat alle 4 Jahre in der Kadettenanstalt in Religion an 3er kassiert. Allen Ernstes. 3er. Also mit diesem Feldkuraten, der dort unterrichtet hat, muss er wirklich auf Kriegsfuß gestanden sein. Viele dieser Dinge sind dann leider nicht ganz so gut lesbar. Was mich, und jetzt kommen wir langsam hinein, aber sehr, sehr gut lesbar war, war das ärztliche Abgangszeugnis. Also wenn man die Kadettenschule hinter sich hatte, um in den aktiven Dienst übernommen zu werden, wurde natürlich noch einmal eine medizinische Untersuchung gemacht, witzigerweise eher keine Brillen gebraucht und so weiter und so fort. Aber etwas, was mich irrwitzig schockiert hat, waren seine körperlichen Grundmaße. Größe 1,68 bei, du wirst es nicht glauben, 35 Kilo. Nicht wahr? Meine Erinnerung meines Vaters ist eine völlig andere. Mein Vater war 1,82. War irrsinnig stark. Also da gibt es Geschichten, die könnt ihr Ihnen erzählen. Der Mensch hat eine Kraft gehabt, das war absolut unfassbar. Der hat Dinge hochgehoben, die zwei junge Leute nicht hochheben konnten und der einfach zack hochgehoben und erhoben war. Eine unglaubliche Kraft. Und 1,82 war er groß. Ganz eindeutig, weil ich war noch stolz, wie ich größer geworden bin. Wir haben ihn sogar einmal gemessen. Er war wirklich 1,82. Er ist aber mit 18 zum Leutnant ausgemustert worden und war viel kleiner. 14 Zentimeter kleiner. Was ist das? Gibt's das? Haben die den verwechselt? Nein, ich habe sogar noch ein Buch mit ein paar Fotos von ihm, die gemacht worden sind. Und du siehst da diese ganzen jungen, ja, die ganzen Kadetten halt, meistens damals aus adeligen Haus nebenbei bemerkt, und ein winzig kleinen Burm, ganz einen dünnen, winzig kleinen. Das eine ist, Foto von ihm ist wirklich sehr eigenartig, weil du merkst, dass ihm auch die Uniform, die er anhat, viel zu groß ist, die Mützen ihm so irgendwie über die Ohren drüber geht, obwohl sie ihm eh schon die kleinste Größe gegeben haben, die sie gehabt haben. Und ja, zweiter Punkt, es war ganz gut lesbar, witzigerweise, es war vollkommen eigenes Heftal, waren seine Schießprüfungen. Und das war jetzt total genial, weil er mindestens einmal hätten sie ihn sitzen lassen müssen, weil er die ganze Scheiben überhaupt nicht getroffen hat. Beim Stehenschießen oder die überhaupt nicht getroffen. Und da kamen jetzt die Erinnerungen. Mein Vater hat noch gesagt, er war so irrsinnig froh, als er dann Leutnant war, weil da hatte er das Recht, sich eine eigene Waffe zu besorgen und hat sich einen Stutzen besorgt, weil mit dem großen Gewehr konnte er nicht schießen. Ist logisch. Bei dem Gewicht? Nein, die KK-Armee war mit sehr, sehr langen Gewehren ausgestattet und die waren noch sozusagen so lang vom Lauf her wie die zu napoleonischen Zeiten, obwohl sie natürlich längst einen gezogenen Lauf hatten, also völlig unnötig, völliger Blödsinn. Und sie waren sehr, sehr schwer. Und er war so mangelernährt, und jetzt kommt das Wort, mangelernährt, dass er dieses Gewehr nicht halten konnte. Er hat oft und oft erzählt, und ich habe es jetzt aber erst verstanden, weil das andere habe ich nur als Kind gehört, jetzt habe ich es einfach von mir gehabt, gesehen, dass bereits in Kadettenanstalten der österreichischen Monarchie die Versorgung, Grundversorgung, so irrwitzig schlecht war, dass es so war, weil er ja immer dort war, er hat keine Fresspakete von zu Hause bekommen, er ist nicht übers Wochenende, er ist nicht in die Ferien nach Hause, wo die Leute aufgefuttert worden sind, so sie aus einem halbwegs guten Elternhaus kamen, gut im Sinne von, die haben Geld gehabt, dass er schlicht und ergreifend schwerstmangel- und unterernährt war. Er hat auch sehr früh alle Zähne verloren, was nebenbei mir genau darauf zurückgeht, der Körper ist überhaupt nicht aufgebaut worden. Er hat erzählt, hat jeden Tag in der Früh mussten die aufstehen, Bett machen und einen 4 Kilometer Dauerlauf machen und dann erst frühstücken. Und er hat erzählt, er hat 4 Jahre lang das Frühstück sofort wieder erbrochen. Ganz viele Geschichten, dass die Verhältnisse so furchtbar waren. Es hat jeder Tisch abwechselnd sich als erstes nehmen dürfen. Und er hat gesagt, wenn du nicht, es gab so ein spezielles Zeichen, das am Tisch gestellt worden ist, die durften sich dort als erstes nehmen. Wenn du das nicht hattest, dann konnte es vorkommen, dass du einfach kein Mittagessen bekommen hast. Es gab einfach nichts. Sehen Sie, das ist jetzt die andere Sicht der Dinge, die ich immer wieder versuche in diesem Podcast zu bringen. Sie werden jetzt 1914, die ganzen Ausstellungen, irrsinnig viele Dokus, und da sehen Sie halt alle diese Geschichten vom Begräbnis von Franz Josef angefangen. Da sehen Sie irgendwelche Artillerieschießen, da sehen Sie irgendwelche Filmaufnahmen. Es gibt ja fast nichts. Ne? Es gibt ganz, ganz wenig von irgendwelchen Grabenkämpfen oder irgendwas und so weiter und so fort. Was Sie nicht sehen werden, ist, wie unfassbar diese Zeit war, dass selbst Leute, die jetzt zu Offizieren ausgebildet werden, schwerst unterernährt, mangelernährt sind. Wieso ist der Mann schlussendlich 1,82 geworden? Er ist im Jahr 1916 Schwerkriegs invalid geworden, hat einen Bauchschuss abbekommen und durfte dann zum ersten Mal liegen. Der Körper ist zum ersten Mal geruht, also ein halbes Jahr am Kobenzl gewesen, ehemaliges Casino Kobenzl, das als Spital adaptiert wurde, Zeiten des Ersten Weltkriegs, gerade das Offiziersspital. Und er ist da ein halbes Jahr gelegen und ist wieder aufgestanden, es war 1,82. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er genug zu essen bekommen. Zum ersten Mal in seinem Leben ist der Körper nicht so geschunden worden, dass er überhaupt wachsen, in dem Fall auswachsen konnte. Das ist die Realität. Das ist die Realität eines Menschen in der KK-Monarchie. Großartig tun, riesige Armee, gigantische Armee, aber kein Geld. Im Vergleich zum Deutschen Reich, wenn ich mich nicht täusche, gerade mal ein Viertel der Wirtschaftsleistung, aber gleich große Armee. Großmannszucht bis zum geht nicht mehr, wunderbare Uniformen, Goldfasan, die Bezeichnung für alles ab dem Oberst aufwärts, weil die dann wirklich goldene Aufschläge hatten. Und gleichzeitig nichts an Versorgung, nicht einmal Essen, bitte. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie es den einfachen Soldaten gegangen ist im Umfeld des Ersten Weltkriegs und im Ersten Weltkrieg, wenn schon die Kadetten, die man dringendst gebraucht hat, als Ergänzung des Offizierskorps nicht genug zum Essen bekommen haben. Alles nur fake. Alles nur fake. Die Menschen eingeredet, sie kämpfen für den Kaiser, gerade diesen Kadetten, das hat meinen Vater ein Leben lang irgendwie besessen, die Idee absoluter Treue zum Kaiser. Das ist jetzt nicht der Franz Josef, sondern der jeweilige Typ, der halt gerade Kaiser ist. Wichtiger als alles andere die Treue, das hat man den Leuten einkaut bis zum Letzten. Ganz spannend finde ich sein Dreier in Religion über 4 Jahre. Denn sein Religionsunterricht hat genau in einem bestanden: Gott hat den Kaiser zum Herrscher eingesetzt. Und weil Gott den Kaiser zum Herrscher eingesetzt hat, gab es keine Idee der Kritik, weil das wäre Auflehnung gegen Gott gewesen. Hinterfragung von Befehlen, von Vorgängen, politischen Vorgängen im Kaiserreich war für einen damals ausgebildeten Offizier Gotteslästerung. Es gab nur einen Punkt, und damit komme ich heute zum Ende. Als er 1914 zum Offizier ausgemustert wurde und bevor er mit seiner Abteilung, war dann Leutnant, nach Osten mit der Eisenbahn verschickt wurde, gab es einen Gottesdienst. Und er hat immer eines gesagt, das war sein erster Punkt, wo er sich gedacht hat, hier stimmt was nicht. Der erste Punkt war der, dass die Soldaten mit Gewehr in die Kirche sind, und da hat er sich schon gedacht, das kann es nicht geben, die sind also einfach da drin gestanden, hat er sich gedacht, das kann es nicht sein, in eine Kirche nimmt man keine Waffe mit. Und das zweite war eine Idee, weil der Pfarrer sie an alle gepredigt hat, dass sie den gerechten Krieg führen und dass Gott auf ihrer Seite sind. In dem Moment hat er sich gedacht, hat er immer gesagt, und was ist, wenn in Russland ein russischer Pfarrer, russisch-orthodoxer Pfarrer, auch vor Soldaten steht und denen sagt, Gott ist auf eurer Seite und deswegen werdet ihr gewinnen. Weil vielleicht bedeutet dieses, Gott ist auf meiner Seite, etwas ganz, ganz anderes, als einen Krieg zu gewinnen. Gesegneten Abend euch allen.